Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin zu Unterenfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen könnte zu tun haben.
Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 5, Thomas Schaufelberger, wie finden wir eine gute Pfarrerin?
In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Und heute reden wir mit dem Thomas Schaufelberger. Er war lange Pfarrer und ist jetzt Leiter der Abteilung Kirchenentwicklung und A&W, also Aus- und Weiterbildung der reformierten Pfarrpersonen. Thomas, stell dich doch bitte kurz vor.
Ich bin ursprünglich Pfarrer, bin im Pfarramt in Stäfen, hatte eine Spezialpfarrstelle für Kind-, Jugend-, Familienarbeit. Das hat mir wahnsinnig Spass gemacht. Und dann ist vor 10 Jahren die Stelle von A&W Aus- und Weiterbildung Pfarrerinnen und Pfarrer frei gewesen. Und mache seitdem das. Bin verantwortlich also für die Aus- und Weiterbildung von der reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer in der Deutschschweiz.
Jetzt, du leitest die praktische Ausbildung nach dem Studium, das eine Jahr auch, wo Vikariat und so weiter, leitest die praktische Ausbildung von neuen Pfarrerinnen und Pfarrer in der reformierten Landeskirche. Mir nimmt Wunder, die Kirche mit Ambitionen, wenn die eine neue Pfarrer oder eine neue Pfarrerin suchen, auf was müsste die Kirche mit Ambitionen achten?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie eine Pfarrperson findet, die zu ihnen passt. Unsere Erfahrung ist, dass nicht jede Person, die in den Pfarrberuf kommt, an jeder Stelle gut kann glücklich werden oder gut kann seine oder ihre Talente und Begabungen ausspielen. Und ich denke, wenn eine Kirchengemeinde einen guten Start will haben oder einfach, wenn das gut soll funktionieren, dann muss sie sich im Vorfeld sehr gut überlegen, was für eine Pfarrerin, Pfarrer wollen wir eigentlich und was für eine Person passt da an. Und es ist tatsächlich so, dass die sehr unterschiedlich sind, die sich bewerben. Und es ist gut, wenn man sich überlegt hat, ja, was passt und was vielleicht auch nicht so passt.
Also, Moment, hast du dich richtig verstanden? Sie muss sich vorher schon Gedanken machen, bevor sie ausschreibt?
Unbedingt, weil wenn man sich nicht klar darüber ist, was man eigentlich sucht, dann sieht es dann bei den Ausschreibungen meistens so aus, dass man einfach so irgendjemanden sucht, dann wird sie so schwammig, dann versteht man gar nicht so recht, was die Kirchengemeinde ist und was sie sucht. Oder, was noch fast häufiger ist, dann merkt man den Inserat an, dass die Gemeinde irgendwie eine Superpfarrerin, einen Superpfarrer sucht, der einfach in allen Feldern vom Pfarrberuf super gut ist. Und das ist letztlich auch eine Illusion. Der Bewerbungsprozess wird auf eine Art dann viel schwieriger, weil man weiss gar nicht so recht, auf was man schauen soll. Die Gespräche werden dann oft so geführt, dass eine riesige Pfarrwahlkommission da sitzt und jedes Mitglied von dieser Kommission wird einfach abchecken, ob die neue Person dann einmal auch ja das erfüllt, was sie sich erwartet und erhofft von einer Pfarrperson. Und das kommt meistens nicht so gut raus. Viel besser ist es, wenn man im Vorfeld überlegt, was für eine Person würde zu uns passen? Was muss sie für Begabungen mitbringen, für Talent, für Stärken? Und wenn man dann so ein Inserat schreibt, dann wird sowohl das Inserat sehr viel attraktiver, wie auch die Bewerbungsgespräche werden nachher viel zielgerichteter und viel klarer, transparenter für beide Seiten.
Also, verstand ich dich richtig? Du sagst, wenn es in einem Inserat heisst, wir suchen jemanden, der das Bewährte schätzt und auch ein Neues wagt, das wäre keine sinnvolle Aussage.
Das ist sehr schwammig und ist auf jeden Fall nicht so, dass heutzutage jemand, der aus der Ausbildung rauskommt, dann findet, da muss ich mich jetzt unbedingt bewerben. Das ist eher nichtssagend und wenig attraktiv.
Spannend.
Wie ist denn das? Also, es leuchtet mir mega ein, was du sagst. Aber so wie ich bis jetzt Bewerbungsprozess erlebt habe, hat es häufig auch noch Leute drin in diesen Pfarrerkommissionen, die jetzt nicht mega nah an der Gemeinde sind, sondern extra noch ein bisschen Leute von etwas weiter am Rand, dass man diese Meinungen auch abholt. Aber da wäre ja wahrscheinlich relativ schwierig, die mit einzubeziehen in so ein Visionsgespräch, um zu schauen, wer passt jetzt da genau rein, wo wollen wir zukünftig hin?
Das ist wirklich eine Schwierigkeit. Also die Pfarrwahlkommissionen, wie du sagst, die sind ja zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Bildungshintergrund, unterschiedliche Nähe und Distanz zur Kirchengemeinde selber. Und die Schwierigkeit, die diese Kommissionen haben, ist, dass sie oft gar keine Sprache haben dafür oder gar nicht so recht wissen, was der Pfarrberuf überhaupt alles ist. Sie wissen vielleicht, haben gewisse Bilder im Kopf, vielleicht Gottesdienst, Abdankung, Taufe, Unterricht oder so, aber sie verstehen gar nicht so recht, auf was müssen wir dann achten, wenn es darum geht, die richtige Person für den richtigen Ort zu finden. Und für diesen Zweck haben wir ja bei dieser Arbeitsstelle A&W im Konkordat das Kompetenzstrukturmodell entwickelt, wo wir eigentlich ursprünglich entwickelt haben, um zu klären, was in dieser Ausbildung überhaupt passieren soll. Und wo wir es dann gehabt haben, haben wir plötzlich gemerkt, es ist wirklich nicht nur für uns selber eine Seh- und Denkhilfe, wo man die Ausbildung gestaltet damit, sondern es ist eben auch für viele Pfarrwahlkommissionen eine sehr hilfreiche Sehhilfe oder sagen wir eine Sprachfindungshilfe, dass auch Leute, die sich jetzt nicht täglich mit Kirche befassen, miteinander können darüber diskutieren, was für Ausprägungen von einer Persönlichkeit würden eigentlich jetzt zu unserer Kirchengemeinde sehr gut passen. Das ist noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben jetzt doch schon erste Rückmeldungen von Pfarrwahlkommissionen, die jetzt mit dem Modell gearbeitet haben. Und die Rückmeldungen sind so, dass sie eben sagen, mit der Vorlage von dem Kompetenzstrukturmodell, wo dann auf eine Art viele so sprachliche Vorschläge macht, wie man könnte eine Begabung beobachten oder abfragen, dass das einfach für sie eine grosse Hilfe ist, um in ihrer Kommission einig werden oder zumindest mal darüber austauschen, auf was schauen wir eigentlich, wenn wir eine neue Pfarrerin oder einen neuen Pfarrer suchen.
Also das heisst, das ist wie eine Art zuerst mal ein Test oder ein Assessment machen, wir als Kirchgemeinde, also es ist nicht nur etwas für Pfarrer, Pfarrerinnen, sondern wir als Kirchgemeinde, wie können wir denn überhaupt uns klar werden, was wir suchen, bevor wir überhaupt ausschreiben?
Unbedingt, also das empfehlen wir sehr stark, dass man sich die Arbeit macht in einer Pfarrwahlkommission. Und ich meine, das machen sie auf eine Art schon heute. Sie müssen auch ein-, zweimal zusammenkommen zuerst, bevor überhaupt ein Inserat ausgeschrieben wird. Ja, ja. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Meistens nimmt man dann irgendein Inserat, das man noch hat vom letzten Mal oder wo man irgendwo gelesen hat in der Presse als Vorlage. Und wir würden jetzt eher den Vorschlag machen, nehmt euch lieber Zeit, um einen Moment lang miteinander wirklich überlegen, was ist eigentlich unser Standort als Kirchengemeinde, wo sind wir vielleicht schon gut? Was haben wir schon für Kompetenzen, die wir mitbringen? Vielleicht von Sozialdiakonie-Seite, von Pfarrseite, wo Leute, die schon da sind im Team, oder vielleicht auch von freiwilliger Seite. Und was suchen wir dann, wo das Ganze wirklich ideal ergänzt und dann auch bereichert und befruchtet? Und wenn man diese Arbeit macht in der Kommission, braucht man vielleicht eine Sitzung mehr. Aber es ist am Schluss für den Bewerbungsprozess ist es nachher auch wieder sehr zeitsparend, weil man hat sich darüber schon mal austauscht, wenn es darum geht, Bewerbungsdossiers zu sichten, zu beurteilen. Man weiss dann schon, in welche Richtung dass man das Gespräch kann führen kann. Und vor allem auch, wenn am Schluss vielleicht noch 2-3 Bewerbungen vorig sind, dann ist man sich wie klarer, auf was dass man schaut miteinander, um dann effektiv einen Entscheid zu fällen.
Also uns bewerben sich dann auch die entsprechenden Leute in der Tendenz?
Die Hypothese ist, dass wenn man sich rätig ist, was man eigentlich sucht und dass man dann auch das mit Wort und mit der Sprache kann zum Ausdruck bringen und transparent machen und dass dann auch im Inserat entsprechend erscheint, dann ist das für die Leute, die heutzutage auf dem Stellenmarkt sind, vielleicht eher auch jüngere Pfarrerinnen, Pfarrer, ist das attraktiver, als wenn ein Inserat einfach irgendeine Person sucht, die irgendwie alles können soll, wo es aber gar nicht so klar ist, ob die jetzt mich wollen oder ob es irgendjemand will. Das ist zumindest die Hypothese, dass man grössere Chancen hat als Kirchengemeinde, jemanden gut zu finden, wenn man sich austauscht hat im Vorfeld, was man eigentlich wirklich sucht und was man will.
Jawohl. Jetzt hast du vorher gesagt, irgendwie so eben Begabungen zum Beispiel, die man sucht in einer Pfarrerin, in einem Pfarrer. Geht es denn da auch zum Beispiel um Themen wie sind wir geistlich aufgestellt? Sind wir mehr liberal oder fromm oder auch so Sachen? Oder was werden denn für Sachen vorgeschlagen, dass man sich vorher darüber unterhaltet?
In diesem Kompetenzstrukturmodell sieht man eigentlich so 5 Bereiche, 5 Dimensionen, wo Pfarrerinnen und Pfarrer eigentlich Kompetenzen mitbringen. Und die 5 Bereiche sind, ich nenne es schnell, das eine ist glaubwürdig leben, da geht es auch um die eigene religiöse Existenz. Ein zweiter Bereich heisst Lösungen entwickeln, da geht es um Kreativität, Ideenreichtum, auch theologische Analysefähigkeit, hermeneutische Reflexion. Dann geht es um Beziehungen gestalten. Das sind Team- und Konfliktkompetenzen. Dann geht es um Ergebnisse erbringen. Also wie umsetzungsstark ist jemand? Wie kann jemand auch Ideen umsetzen? Und es geht um Einfluss nehmen. Das ist die Leitungskompetenz. Und in diesem Bereich findet man eigentlich ganz viel von diesen Elementen, die wichtig sind heutzutage, wenn es darum geht, die richtige Person für die richtige Stelle zu finden. Und in diesem Raster ist jetzt sozusagen das theologische Profil ist jetzt sozusagen nicht fixiert, sondern man kann dann unter dem Stichwort glaubwürdig leben, also in selber eine Dimension, kann man als und soll man als Kirchengemeinde auch eine Aussage darüber machen, was wir eigentlich suchen in dem grossen theologischen Spektrum in der reformierten Kirche, wo eine Pfarrperson soll positioniert sein. Ich habe eine kleine Umfrage kürzlich gemacht bei Vikarinnen, Vikaren, die auf Stellensuche sind und sie gefragt, wann ist denn ein Stelleninserat für euch attraktiv? Und Nummer 1 Kriterium ist das theologische Profil von der Kirchengemeinde.
Okay.
Das heisst, die aktuellen Vikarinnen, Vikar, die auf Stellensuche sind, die achten sehr stark darauf, ob es schon bereits im Inserat und dann sicher auch im Gespräch oder auf der Website, wenn sie recherchieren, ob das wirklich zu ihrem eigenen theologische Profil auch passt oder nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich wirklich sehr gut. Nicht, dass es dann am Schluss Streitigkeiten gibt, weil das einfach nicht zusammenpasst.
Das ist spannend.
Mhm. Ja.
Jetzt, nächster Schritt. Wir haben uns geeinigt als Kirchgemeinde, die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Vor uns sitzt eine hoffnungsvolle Pfarrerin oder Pfarrer. Was für Themen sollen wir als Kirchgemeinde mit Ambitionen im Bewerbungsgespräch ansprechen?
Also ein ganz wichtiges Thema ist, das habe ich vorher schon mit dem Kompetenzstrukturmodell ein bisschen versucht zu skizzieren, es geht wirklich darum, um Passung. Das ist das grosse Geheimnis. Mhm. Also man kann nicht jetzt allgemein sagen für alle Kirchengemeinden, wenn ihr das abcheckt oder das sucht und ihr das überkommt, dann könnt ihr eure Ambition ausspielen, sozusagen. Ja, ja. Sondern es ist bei jeder Kirchengemeinde ein bisschen anders und es geht wirklich darum, zum möglichst präzise zu erfassen, zuerst, wer sind wir eigentlich als Kirchengemeinde? Und jetzt, wenn wir eine neue Pfarrerin, einen neuen Pfarrer suchen, was für eine Person würde uns am besten ergänzen, unterstützen, vielleicht könnte man auch sagen, assistieren, in dem, wo wir sind und wollen werden. Und das ist sicher von jeder Kirchengemeinde, wird das unterschiedlich formuliert. Es kommt auch sehr darauf an, auf den Kontext. Ich glaube zum Beispiel, eine Pfarrstelle in den Bündner Bergen ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man in der Stadt Basel in einer neu fusionierten Kirchengemeinde Pfarrer oder Pfarrerin sucht. Mhm, wenn man dort würde schauen, wie Gespräche laufen und was die Gemeinden dann wollen abchecken, könnte man vielleicht sogar vermuten, das sind 2 unterschiedliche Berufe. Mhm, das geht so weit auseinander. Mhm. Was man sicher so ein bisschen allgemein kann sagen und was vielleicht so ein bisschen der Trend ist oder wo man auch sieht, da sprechen die Leute darauf an, das sind sicher weitere so Faktoren, die sie mir genannt haben bei dieser Umfrage. Und der kommt dann gerade nach dem theologischen Profil, kommt dann sehr schnell, wenn Leute sehen, sie haben die Möglichkeit, die Ambition mitgestalten, sozusagen, die eine Kirchengemeinde hat. Also, dass sie können an Innovation und Aufbruch mitgestalten, partizipieren. Ist das sehr attraktiv? Oder dann sprechen die Leute darauf an, wo auch selber eben vielleicht ambitioniert sind.
Okay.
Wenn sie sehen, dass sie Möglichkeiten haben, zum Beispiel Schwerpunkte zu setzen, das ist sehr attraktiv.
Mhm. Okay, also das heisst, man sollte dann der neuen Pfarrperson nicht zu viel vorgeben auch.
Genau, ich glaube, es ist ein bisschen eine Gratwanderung vielleicht, könnte man so sagen, oder? Es ist noch ein Balanceakt, oder? Einerseits finde ich es unbedingt notwendig und es wirkt viel attraktiver, wenn man als Kirchengemeinde kann sagen, in welcher Spur, dass man unterwegs ist. Also einerseits theologisch, aber auch vom Kontext her, von der Ziel, von der Vision, die man als Kirchengemeinde hat. Und auf der anderen Seite, das ist attraktiv, muss man wirklich auch einen Gestaltungsspielraum eröffnen oder man muss signalisieren, wir sind auch interessiert an neuen Impulsen. Wenn wir eine Pfarrperson suchen, die jetzt zu uns kommt, dann wollen wir uns auch anregen lassen und verändern lassen von ihr. Und wir wollen ihr wirklich auch einen Gestaltungsspielraum geben und nicht von vornherein dann zwar vieles versprechen beim Bewerbungsgespräch, aber wenn sie dann angefangen hat, das erste Mal sagen, zuerst machst du es jetzt mal so, wie wir es vor 20 Jahren schon gemacht haben. Da muss ich, glaube ich, eine Kirchengemeinde auch im Vorfeld sehr gut darüber austauschen, dass solche Sachen nicht passieren.
Das finde ich jetzt gerade einen spannenden Punkt, weil ich habe ja im letzten Jahr relativ viel gerade Bewerbungsgespräche gehabt. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, ist es noch etwas so gewesen, dass eben so das Stichwort Gestaltungsspielraum ist vielmal da gewesen oder auch gewisse Sachen, wo die Kirchengemeinde gesagt hat, in die Richtung wollen wir eigentlich gehen. Aber wenn man dann über konkrete Aufgaben geredet hat, ist eben plötzlich ganz, ganz viel nach vorne gekommen, wo vorher nicht so das Gespräch war davon oder wo man gemerkt hat, eigentlich ist die Zeit schon sehr gefüllt mit Sachen, wo man halt schon lange gemacht hat und sollte weiterführen. Und dass dort manchmal schon ein bisschen Spannung da ist zwischen diesen Sachen.
Definitiv. Also wir sind sicher an vielen Stellen gehören wir voll nah zum Typus Institution, also auch und vor allem auch in Kirchengemeinden. Das ist ein Tanker, der einen Bremsweg hat von mindestens 2 Tagen oder so. Also das ist schwierig, das zu verändern. Aber ich glaube, der kommende und schon jetzt bestehende Pfarrmangel, der wird an dieser Stelle einfach ein Stück weit auch, wie soll ich sagen, auch so ein gewisser Innovationstreiber sein. Es könnte gut sein, dass in den nächsten 1-2 Jahren die Kirchengemeinden, die stark einfach so ticken, dass sie sagen, so wie es jetzt ist, wenn wir es genau behalten und jede neue Person soll einfach das weiterführen, wie wir es kennen, dass die einfach auf dem Bewerbungsmarkt weniger Chancen haben und vielleicht dann tatsächlich auch niemand mehr findet. Und die Kirchengemeinden, die sich jetzt wirklich ansetzen und sagen, Zeiten gesellschaftlich im Umfeld wandelt sich so schnell, die Herausforderungen werden so riesig. Wir brauchen jetzt wirklich auch neue Ansätze und wir möchten eine Person, die eigene Begabungen und Talente mitbringt, ermöglichen, ihre Stärken auch auszuspielen und da auch etwas zu gestalten und aufzubauen. Die werden einfach bessere und mehr Bewerberinnen und Bewerber finden. Spannend. Und dann kann man ein bisschen hoffen, dass der März dann ein bisschen spielt und dass Kirchengemeinden auch auf den Geschmack kommen, um auch an dieser Stelle sich zu bewegen. Vielleicht kann ich noch etwas sagen zur Statistik, also was für Faktoren sind für Vikarinnen und Vikaren auch noch wichtig, wenn sie so Stelleninserat anschauen oder dann auch die Gespräche führen, wie du jetzt erlebt hast, Anna. An der Spitze sind auch noch Sachen wie Professionalität vom Bewerbungsverfahren, das merkt man ja schnell, also nur schon beim Stelleninserat und dann auch, wie es mit meinem Dossier umgeht, wie lange, dass ich keine Nachricht oder wie schnell, dass ich eine Nachricht bekomme, das ist zum Beispiel auch noch ein wichtiger Aspekt. Oder wenn man die ganze, sagen wir, Verfassung von der Kirchengemeinde im Hinblick auf Konfliktgeschichten, es gibt Kirchengemeinden, die haben lange und immer wieder grosse Konflikte und das wird wahrgenommen und das spielt dann auch eine Rolle. Oder eben auch die Möglichkeit, in einem Team zu verortet sein. Das ist sicher etwas, was wichtiger geworden ist in den letzten Jahren. Viele möchten auch Teilzeit arbeiten, familienverträgliche Bedingungen antreffen und in dem Zusammenhang dann auch die Frage, kann ich auch ein Teil von einem Team sein, wo wir uns auch ergänzen, wo nicht die ganze Last auf meinen eigenen Schultern liegt, wo ich nicht 24 Stunden im Pfarrhaus muss präsent sein und ansprechbar sein. Das sind vielleicht noch weitere Aspekte, die wichtig sind, dass eine Stelle attraktiv erscheint.
Jetzt ist das gerade eine gute Überleitung, weil eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte. Wir haben jetzt lange über Pfarrerinnen und Pfarrer geredet, aber in einer Kirchgemeinde hat es ja oft noch ganz viele andere Leute. Auf der einen Seite je nachdem Diakon, Sozialdiakoninnen, Diakon, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sonst Verantwortung haben. Wie sieht es denn mit denen aus?
Das ist wirklich eine wichtige Frage. Also die ganze Überlegung, dass eine Kirchengemeinde jetzt nicht nur lebt vom Pfarrer oder von der Pfarrerin, sondern dass für eine vielfältige und lebendige Kirchengemeinde, dass es ein Zusammenspiel braucht von ganz vielfältigen Menschen, die teilweise auch unterschiedliche Kompetenzen einbringen. Das ist eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren wirklich gewachsen ist. Auch jetzt in der Kirchenentwicklungsliteratur merkt man, dass die Frage von interprofessioneller Zusammenarbeit unter kirchlichen Berufen zum Beispiel oder auch zwischen Kirchenberufen und Freiwilligen, dass das wirklich etwas ist, wo neu wertgeschätzt wird und auch als ein wichtiger Faktor angeschaut wird, dass eine Kirchengemeinde auch zum Blühen kommt. Und für Pfarrerinnen und Pfarrer heisst das ein Stück weit vielleicht auch teamfähiger zu werden, tatsächlich die Zeit von dem Einzelpfarramt, wo man auf weiter Flur die einzige Person ist, die da irgendwie arbeitet und sich ein Bein ausreißt, die ist eher vorbei. Das gibt's noch, aber die Tendenz zeigt eindeutig auch in diesen verschiedenen Reformprojekten von den Kantonalkirchen, es geht in Richtung grössere Teams und das sind Pfarrteams einerseits gemeint, aber immer mehr merken wir, es gibt auch interprofessionelle Teams, wo man wirklich versucht, sehr bewusst auch über Berufsgrenzen hinweg zusammenzuschaffen und die unterschiedlichen Perspektiven und Kompetenzen eben nicht als Störung zu erleben, sondern ja, als eine Stärke und als ein Potenzial für Gemeindeaufbau, für eine lebendige Kirchengemeinde.
Also du redest auch von Freiwilligen?
Genau, das sind auch Freiwillige gemeint. Also ich glaube, das ist auch bekannt so in der freiwilligen Forschung sozusagen, die Zeit, dass man viele Freiwillige findet, wo einfach so Hilfsdienste machen für das, wo sich jemand ausgedacht hat und nachher sucht er noch jemanden, wo noch hilft, Kaffeetassen abwaschen am Schluss oder so. Das ist tendenziell eher vorbei. Wenn man will, blühende Kirchengemeinde aufbauen mit einer lebendigen Freiwilligenschaft, dann muss man mit Freiwilligen auf Augenhöhe zusammenarbeiten, dann muss man versuchen, ihnen Räume zu schaffen, dass sie Kirchen gestalten, dass sie ihre Ideen umsetzen können. Und da gilt es auch, nachher darauf zu hören, was die für Kompetenzen einbringen. Das sind nämlich teilweise sehr erfahrene Berufsleute, das sind sehr erfahrene Familienleute, das sind Dutzende, Hunderte von Jahren Weisheit, Erfahrung, Leidenschaft, Engagement drin, wo man kann nutzen auch für eine Kirchengemeinde. Das geht aber nur, wenn man zum Beispiel jetzt auch als Pfarrer oder Pfarrerin oder auch als Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin, wenn man auch merkt, ich bin nicht der Einzige, der auf dieser Bühne steht, sondern es geht auch darum, zu schauen, dass das Potenzial, die Ressourcen, die eigentlich da ist, dass wir die zur Blüte bringen können.
Du hast dich jetzt ja fest mit Kirchenentwicklung auseinandergesetzt. Hast du noch weitere Erkenntnisse aus den letzten Jahren, die du uns da weitergeben kannst?
Also wir haben ja besonders mit den Vikarinnen und Vikaren regelmässig Studienreisen gemacht auf England und in den letzten Jahren auf Schottland. Und man kann dort eigentlich eine Kirche antreffen, so in der reformierten oder evangelischen Tradition, wo von der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung uns eine Art wie etwa 20 Jahre voraus ist. Also was zum Beispiel Säkularisierungstendenzen anbelangt oder die Überalterung von den Engagierten in den Kirchen, sind sie etwa 20 Jahre uns voraus. Man kann also wie ein kleinen Blick in die Zukunft werfen, wenn man dort anreist. Und das finde ich schon interessant, dass sich dort so wie abzeichnet, dass eigentlich, und das kommt, würde ich jetzt sagen, auch auf uns zu, dass man Business as usual sozusagen nicht mehr machen kann. Bis jetzt ist das, glaube ich, problemlos möglich gewesen, auch in der Schweiz oder vor allem auch bei uns, dass man hat können sagen, jetzt auch als Kirchenpflege oder in einem Pfarrteam, so wie wir es die letzten 30 Jahre gemacht haben, das ist doch insgesamt gut gewesen und wir haben zwar Austritt, aber insgesamt ist das alles gut. Wir haben viel treue Kirchenbesucher und Leute, die jede Veranstaltung kommen, machen wir es doch so weiter. Und ich glaube, da zeichnet sich immer mehr ab, dass das eine Illusion wäre, dass wir jetzt einfach nochmal 20, 30 Jahre könnten weitermachen. Und das heisst nicht, dass das schlecht ist, wie es jetzt ist, gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir in einen Prozess gehen, und das kann man eben in Schottland zum Beispiel anschauen, wo man wie versucht, das, was man jetzt schon macht und das, wo man jetzt auch gut ist drin, da, wo man Kompetenzen hat und das Potenzial, dass man das sozusagen wie einsetzt, um jetzt miteinander im Idealfall sozusagen wie die Zukunft, die kommt, zu erspüren und jetzt schon anfangen, darauf zu reagieren. Und da braucht es sicher viel Spielraum, viel Innovationsraum, da braucht es sicher Experiment. Wir kommen in eine Phase, wo wir müssen zu einer lernenden Organisation werden. Das heisst, Kirchengemeinden müssen ganz bewusst, nach meiner Meinung, versuchen, Fehler zu machen, zu lernen aus Fehlern, Experimente zuzulassen, einmal etwas zu machen, was man noch nie ausprobiert hat. Und dann wieder schauen, was passiert ist. Und wenn es nicht gelungen ist, wieder ein bisschen etwas anderes machen. Wenn es gelungen ist, dort weitermachen. Das ist etwas, was ich ganz stark sehe, so in dieser Kirchenentwicklungsdebatte. Mhm. Und vielleicht noch etwas Zweites, was ja häufig zu beobachten ist, und das hat natürlich einen Zusammenhang mit dem, was ich gesagt habe, ist eine ganz grosse neue, könnte man vielleicht sagen, neue Sensibilität für den Kontext oder für den Sozialraum. Also Kirchengemeinden, die sagen, wir schauen jetzt einmal ganz genau an, was leben eigentlich für Menschen da? Wie geht es denen? Aus welchem Milieu kommen sie vor allem? Oder was für verschiedene Milieus haben wir da in dieser Kirchengemeinde? Ich glaube, die haben eine gute Ausgangslage, um auch nachher ihre Entwicklung sozusagen auf einen guten Boden zu stellen. Ich habe vorher schon ein Beispiel angetönt mit Bündnerland und Basel-Stadt. Das sind zwei unterschiedliche Sozialräume. Und wenn ich als Pfarrer, Pfarrerin oder eben auch als ganze Kirchengemeinde, wenn ich gar nicht mir Gedanken mache darüber, wo wir eigentlich sind und was für Menschen da sind und wie wir mit ihnen zusammen könnte die Kirche gestalten und Kirche aufbauen, glaube ich, dann gehen wir ein bisschen am Punkt vorbei. Und das wird sicher zunehmend auch kommen. Mhm.
Du, da hatte ich gerade eine Frage. Ich bin jetzt in meiner Kirchgemeinde seit 11 Jahren. Ich kenne das Dorf relativ gut. Jetzt ist es einfach so, dass in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viele Leute zugezogen sind. Es hat da neue Gebiete gegeben, die erschlossen worden sind. Dort bin ich ja nicht allein und so weiter. Heisst das, du würdest mir raten, so eine Sozialraumanalyse zu machen, weil da auch relativ viele neue Leute zuziehen, die ich nicht kenne?
Unbedingt. Also natürlich braucht das auch Zeit und manchmal hat man dann auch nicht so Zeit dafür. Aber wir haben jetzt auch schon ein paar so Gemeindeentwicklungsprozesse können beobachten, wo das zum Beispiel sehr intensiv gemacht worden ist. Also einerseits mit Daten, die rum sind. Oft findet man beim Statistischen Amt vom Kanton, findet man zum Beispiel ganz viel Material jetzt über die Neuzuzüger, jetzt zum Beispiel bei dir in der Kirchengemeinde. Das einmal genau analysieren, vielleicht mit einer Gruppe zusammen, wo du miteinander austauscht, was das für Daten sind. Und dann aber unbedingt auch Spaziergänge machen mit Arbeitsgruppen, mit der Kirchenpflege. Oder, ja, wirklich ins Gespräch kommen. Es gibt manchmal Pfarrerinnen und Pfarrer, habe ich in letzter Zeit ein paar Projekte gesehen, wo dann wirklich in so ein Neubaugebiet einfach mal gehen und sich Zeit nehmen, um sich dort aufhalten. Vielleicht das erste Mal ohne ein bestimmtes Programm im Kopf oder ohne schon ein Angebot zu entwickeln, sondern einfach mal im Kontakt sein, in der Beziehung sein mit den Menschen, die dort wohnen. Und dort sozusagen, dass die Wahrnehmungsschulen von Sozialraumwahrnehmung oder vielleicht auch, wie es in England oft sagen, dass das Listening nochmal neu schulen oder üben, nämlich wirklich anhören auf die Menschen. Was sind die Nöte von diesen Menschen? Was sind die Fragestellungen von diesen Menschen und nicht meine? Und wie könnten wir als Kirchengemeinde ihnen dienen, sozusagen, mit dieser Fragestellung? Das finde ich unglaublich, sagen wir, das Potenzial, das sich da auftut, wenn man das kann machen. Und natürlich braucht es Zeit und es braucht ein bisschen Mut. Mhm. Aber ich würde das unbedingt auch Leuten empfehlen, die seit längerem schon an einem Ort sind.
Du hast jetzt gesagt, das ist eine Sensibilität, die sich immer mehr entwickelt. Wie verändert sich denn nachher das Gemeindeleben von vielen Gemeinden, die jetzt da so eine Sozialraumanalyse gemacht haben?
Also mir kommt eine Gemeinde in den Sinn, wo es einen längeren Gemeindeentwicklungsprozess gegeben hat, wo eigentlich wie das am Anfang gestanden ist, die grosse Sozialraumanalyse. Und da hat es einen ganz langen Prozess gegeben, wo man nachher wirklich auch die ganze Gemeinde einbezogen hat. Ich glaube, das kann auch nicht einfach eine Person selber machen, sondern es braucht wirklich so einen Prozess. Und dort ist es jetzt so gewesen, dass ein Visionspapier entstanden ist am Schluss, wo eigentlich eine Vision zeigt von dieser Kirchengemeinde im Jahr 2030, wo die Kirchengemeinde, glaube ich, 2 oder 3 so eine Art wie neue Schwerpunkte definiert hat. Aufgrund von der Sozialraumwahrnehmung, dass sie gesagt haben, wir haben gemerkt, dass an 2, 3 Orten, wenn wir in den nächsten 10 Jahren wirklich unsere Ressourcen zunehmend und ganz gezielt investieren. Das ist dort jetzt auch ein quasi ein Neubaugebiet gewesen, wo es keine kirchliche Präsenz gibt. Es ist ein sozialer Brennpunkt rund um Migration, Flüchtlinge. Und es ist noch ein drittes diakonisches Projekt. Und die Kirchengemeinde hat nachher wie miteinander, also auch mit der Gemeinde selber und aber auch mit den Teams von Berufsleuten und mit der Kirchenpflege zusammen, wie bestimmt, wie sie die Ressourcen, die sie haben, jetzt anfangen neu zu verteilen. Sie haben darauf geachtet, dass auch das, was bewährt ist, weiterhin natürlich muss stattfinden. Und haben aber ausgelotet, wo können wir vielleicht etwas auch sterben lassen, wo können wir neu mit Ressourcen auch umlegen, dass wir effektiv auch den Raum überkommen, um die aus der Analyse erarbeiteten Schwerpunkte jetzt anzupacken.
Spannend. Ja. Jetzt in einigen Kantonalkirchen sind ja Strukturveränderungen angesagt. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Konzepte, auch wie man so Strukturreformen angehen kann. Und manchmal habe ich den Eindruck, haben Kirchgemeinden den Eindruck so, dass ihnen auch eine Strukturveränderung wie eine Art aufgedruckt wird, die sie gar nicht recht gesucht haben. Und meine Frage wäre an die, die Kirchgemeinde mit Ambitionen, was kann die eigentlich tun, in einer Phase von Strukturveränderungen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch sehr schwierige und wahrscheinlich auch in den Antworten recht umstrittene Frage. Es gibt sicher verschiedene Antworten. Ich bin ja, habe ich bei der Vorstellung vorher gar nicht gesagt, ich habe einen zweiten Hut bei meiner Aufgabe, wo ich noch für Zürcher Kirche eine Abteilung leite, die Kirchenentwicklung heisst, wo es eben auch um so Strukturprozesse geht, zum Beispiel das Kirchgemeinde Plus, wo es im Kanton Zürich auch Fusionen von Kirchgemeinden dann gibt. Und ich würde jetzt sagen, aus dieser Perspektive, dass eine Kirchgemeinde mit Ambitionen müsste eigentlich so unternehmerisch denken. Oder wir sagen ja manchmal bei uns auch, dass sie sollten eigentlich Ekklesiopreneur sein. Mhm. Ein Zusammenzug vom Wort Ekklesia, Kirche und Entrepreneur, Unternehmer. Und was macht ein Unternehmer? Der sucht sich in der ganzen Veränderung inne, sucht er sich wie neue Möglichkeiten, die sich auftun. Die tun sich erst auf wegen der Veränderung. Und ich würde eigentlich empfehlen oder mir wünschen, dass Kirchengemeinde mit Ambitionen, die jetzt, also im Kanton Zürich jetzt in jedem Fall immer selbst gewählt, in einen Fusionsprozess geraten, in eine neue Struktur kommt, dass sie dann eigentlich sollte Ecclesiopreneurship leben. Das heisst, sich eigentlich mit Freude und mit Engagement und mit, wie könnte man fast sagen, mit missionarischem Eifer einbringen in die neue Struktur und dort mitgestalten und die neuen Möglichkeiten, die sich ergänzen, wirklich packen und nutzen. Und ich bin überzeugt, dass die wirklich auch sich eröffnen. Es gibt sicher auch viele Probleme und Gefahr von so grossen Gebilden ist auch Bürokratie. Das sehen wir auch jetzt an vielen Orten. Aber es gibt wirklich auch die neuen Möglichkeiten und die jetzt nutzen, das wäre, glaube ich, eine gescheite Strategie von einer Kirchengemeinde mit Ambitionen.
Aber unternehmerisch sein und Bürokratie, das sind ja Gegenteile.
Das sind totale Gegenteile und die meisten Leute würde vielleicht sagen, oder sagen wir so, vielleicht durchschnittliche oder nicht so ambitionierte Personen oder Kirchengemeinden würden dann vielleicht sagen, das ist alles viel zu bürokratisch, wir machen den Schirm zu oder wir hören auf oder wir machen nur noch Dienst nach Vorschrift oder wir ziehen uns zurück in unsere Bubble und finden die ganze Welt und so schlimm und dann passiert gar nichts mehr. Ich glaube, Unternehmerinnen, Unternehmer oder unternehmerische Kirchengemeinden sind eben, die entwickeln eine Art Sportsgeist, dass man eigentlich gerade in diesen widrigen Umständen und manchmal auch in einer Institution, wo derart behäbig ist und wo manchmal so nicht beweglich erscheint und manchmal dann dazu an und bürokratisch, dass man die Lust entwickelt, sogar in diesen Strukturen innen nach Innovationspotenzial rauszukitzeln und zu nutzen und so im Sinn von, wir wollen dann mal schauen, ob es nicht gleich möglich ist, da noch etwas Bewegung hinzubringen.
Okay.
Ja. Ich glaube, das zeichnet einen Ekklesiopreneur aus, dass man nicht aufgibt, auch in widrigen Umständen, und dass man dort innen versucht, neue Muster zu entwickeln, wo sich nachher eben auch, und das wäre die Hoffnung, dann auch auf die ganze Organisation ausweitet. Es ist auch interessant, in der Forschung von sozialem Wandel, da wird oft darüber referiert oder darüber geforscht, dass die grossen sozialen Umwälzungen von der Welt, die sind eigentlich nie gekommen von Regierungen oder von oben. Also es gibt keinen Top-Down-Ansatz von grossen gesellschaftlichen Umwälzungen, sondern die sind eigentlich immer entstanden, weil einzelne Personen angefangen haben, neue Muster zu leben. Zumindest in einer teilweise schwierigen Umfeld und schwierigen Situation. Und so ähnlich erhoffe ich es mir jetzt auch für die nächsten Jahre so in der Kirchenentwicklung, dass wir teilweise in diesen neuen Strukturen, die vielleicht notwendig sind, aus verschiedenen Gründen, dass wir in dieser Institution, die manchmal so unbeweglich erscheint, dass man dort Leute findet oder vielleicht auch Kirchengemeinden, die neue Muster leben und die nachher wie auch dazu führen, dass das zunehmend übernommen wird von anderen.
Und verstand ich dich richtig? Insgesamt unbürokratisch denken eine Art, sondern unternehmerisch denken. Nicht auf die Struktur schauen und was einen könnte hindern, sondern sagen, komm, in den Strukturen, die jetzt da sind, wie können wir irgendetwas Neues, ein Experiment machen, auch Fehler machen?
Ja, unbedingt. Also sich lähmen zu lassen von den Strukturen oder von einer bürokratischen Organisation, das wäre sicher das Falscheste. Auch wenn es vielleicht gute Gründe gibt für eine bestimmte Struktur oder Organisationsform. Aber in jeder Struktur, in jeder Organisation und Institution gibt es auch Bewegung und gibt es Räume für Bewegung und Beweglichkeit. Und es geht wirklich darum, möglichst viel von diesen Räumen zu erkunden und zu nutzen und, wie du sagst, ja, zu experimentieren und auch mit Lust am Fehler machen, vorwärts zu gehen und am wieder sich verändern oder wieder lernen aus den Fehlern und nochmal etwas Neues zu machen.
Du hast jetzt gesagt, eben Strukturveränderungen, die gibt's jetzt einfach, denen kann man wie nicht ausweichen. Aber wie würdest du sagen, müssten die aussehen, damit sie auch eben wirklich dem ambitionierten, dem Bottom-up-Bewegung, deren können dienen?
Ich sehe zwei grosse Bewegungen, die jetzt auch in der Pandemie, während dem Lockdown zum Beispiel, sichtbar worden sind. Und das ist auf der einen Seite eine Bewegung ins Globale. Es spielt für viele Menschen überhaupt keine Rolle mehr, wo sie wohnen. Und auch für ihre religiösen oder spirituellen Bedürfnisse spielt es keine Rolle mehr. Das heisst, Kirchengemeinde jetzt als ein Ort mit einer klaren Grenze, wo so ein Territorium umfasst, ist nicht relevant für die Menschen oder in diesen Situationen dann nicht. Auf der anderen Seite sehen wir eine riesige Bewegung ins Lokale. Das heisst, in der Pandemie haben die Leute Angst gehabt, in einen Gottesdienst zu gehen. Das war ihnen fast zu gross gewesen. Aber sie haben in ihren Quartieren, in ihren Nachbarschaften, unter ihren Freunden, haben sie sich getroffen, teilweise im Freien, und haben kleine Osterfeiern gestaltet, haben Kerzen angezündet, haben diakonische Projekte gemacht, haben Zeichnungen gemacht fürs Altersheim. Und ich glaube, wir müssen versuchen, die Strukturen, die notwendig sind, wenn man die verändert, müssen wir versuchen, etwas zu entwickeln, das diesen beiden Bewegungen sozusagen Rechnung trägt. Und nach meiner Meinung geht das wirklich in die Richtung von relativ grossen regionalen Gebilde. Vielleicht sollen wir dann denen nach Kirchengemeinden sagen, ich weiss gar nicht, vielleicht sind es Kirchenregionen. Und in dieser Region soll es einen ganzen Haufen von vielfältigen kirchlichen Orten und Formen geben. Und unter anderem gehören da auch die Formen dazu, die wir jetzt kennen und uns und wir schätzen. Nämlich in diesen verschiedenen Dörfern braucht es einen Ort, wo zuverlässig und regelmässig auch gebetet wird, wo Gottesdienst gefeiert wird, wo man einander kennt, wo man zusammenkommen kann, auch rund um Lebensereignisse, wo man Kinder in Unterricht schicken kann und so weiter. Mit dem grossen Gebilde hat es aber dann auch Platz für ganz neue, experimentelle Formen von Vergemeinschaftung. Vielleicht auf Quartierebene, in einem Neubaugebiet, in einem Gebiet ein bisschen separat, auf dem Land draussen. Oder vielleicht auch rund um Themen herum, wo Menschen bewegen, wo es gar nicht mehr drauf ankommt, wo das genau stattfindet. Vielleicht sogar auch digital. Und ich stelle mir vor, dass die Gebilde, die da entstehen, dass die eigentlich wie ein Netzwerk bildet. Also das sind verschiedene Knotenpunkte in einem Netzwerk, die sind miteinander verbunden und die tun sich gegenseitig bereichern, befruchten, die wissen voneinander, umeinander, die sind miteinander solidarisch und sie bilden sozusagen wie zusammen ein vielfältiges Bild von Kirche in einem Sozialraum. Das wäre, sagen wir, so die Idealvorstellung vielleicht oder das Zielbild, die Vision von einer strukturellen Reform.
Mhm, mega spannend. Ich finde, du hast da jetzt sehr ein schönes Bild von der Zukunft von der Kirche gemalt. Und das passt eigentlich gerade gut zu unserer letzten Frage, die wir dir gerne stellen würden. Und zwar, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Also ich bin absolut überzeugt, dass die Zeit, die vor uns liegt, wo wir sozusagen aus einer institutionellen Form rauskommen, wo wir jetzt 150 Jahre lang drin gewesen sind, und wo wir rauskommen aus einer so staatsanalogen Verfasstheit, dass das wirklich ganz viel neuen Spielraum gibt für die, ich sage es jetzt mal ganz, ganz grob, für die Kommunikation vom Evangelium. Ich bin absolut sicher, dass Menschen hungrig sind und auf der Suche sind nach Gott, nach Impuls fürs Leben, nach Stärkung von ihrer Liebe, von ihrer Hoffnung, von ihrem Vertrauen. Und dass wir als Kirche mit dem Evangelium da ganz viel nach wie vor zu sagen haben. Mhm. Und das Rauskommen aus dieser Phase, wo wir ganz stark als Institution geprägt gewesen sind, in eine neue Zeit, wo wir stärker als Organisation oder vielleicht auch als Bewegung werden auftreten. Mit ganz vielen neuen Ideen, neuen Möglichkeiten. Vielleicht auch mit ein paar Schwierigkeiten, die wir lösen müssen. Mit Fehlern, die wir werden machen. Mit neuen Chancen, die wir zuerst uns hart erarbeiten müssen. Ich persönlich erlebe das eher als Befreiung und als Hoffnungsschimmer. Und jetzt weniger als Problem. Natürlich wird sich viel ändern, aber ich glaube, die Richtung ist gut und ich glaube, die Kirche hat die Chance, dass sie vom Kopf auf die Füße gestellt wird.
Dankeschön vielmals, Thomas. Dankeschön für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gern geschehen.
Gut, Anna, wir sind zurück im Studio. Was ist dir geblieben von dem Gespräch mit Thomas Schaufelberger?
Ich habe mega spannend gefunden, was er gesagt hat über die Pfarrwahl, den ganzen Pfarrwahlprozess. Besonders, dass er gesagt hat, es braucht einerseits eine klare Vision und ein Bewusstsein dafür, was für eine Person suchen wir eigentlich genau. Mhm. Aber gleich eben auch Gestaltungsspielraum können diesen Leuten geben. Und ich habe zuerst gedacht, das klingt eigentlich wie ein Widerspruch. Aber beim Nachdenken gemerkt, nein, eigentlich gehört das genau zusammen. Weil es ist ja, wenn du die passende Person hast, wo du weißt, sie trägt auch die Gesamtvision mit, wo du hast als Kirchengemeinde, dann kannst du dieser Person auch mega viel Freiheit geben in der Umsetzung. Mhm. Und umgekehrt, wenn du das eben nicht hast, dann nachher musst du ganz viele Aufgaben klären und Konzepte haben und Sachen, die die Leute dann eh noch in ein Korsett drücken, damit sie möglichst das machen, was du eigentlich willst als Gemeinde.
Ja, ja.
Und das andere, was ich auch noch spannend gefunden habe, ist, oder einfach das, was mir als Frage geblieben ist, eigentlich ist da offensichtlich in dieser Vorstellung, die jetzt Thomas da vermittelt hat, von dieser Pfarrwahl, gibt man diesen Leuten sehr, sehr viel Leitungsverantwortung für die ganze Kirchengemeinde, aber verlangt eben in dem Sinn auch viel Kompetenzen. Also die Leute müssen ja auch ein grosses Verständnis davon haben, was in der Kirchengemeinde alles läuft. Und ich finde das schon herausfordernd. Also das ist recht viel, was da beansprucht wird. Und vielleicht auch etwas, was eigentlich schon ständig müsste geübt werden und nicht erst auf die Pfarrwahl hin, sondern ein Prozess, der ständig muss stattfinden, dass man sich Also dass halt eben mehrere Leute, nicht nur die Pfarrperson sich überlegt, was mache ich jetzt, sondern halt irgendwie eine Gruppe von Leuten sich ständig damit auseinandersetzt, was ist eigentlich unsere Vision, wo wollen wir hin.
Ja.
Ja, und also meiner Erfahrung nach finde ich das, also es wäre ja wahrscheinlich Kirchenpflege, die das auch immer ein bisschen machen müssen, aber dort habe ich das Gefühl, finde so Visionsprozess hat es nicht so viel Platz für das, weil viel mehr organisatorische Sachen, operative Sachen laufen.
Ja gut, aber dort hat er ja dann gesagt, dass er empfiehlt, dass auch eine Pfarrwahlkommission, das wird das genau heißen, Strukturkompetenzmodell, einmal durchspielt und dort ging es ja dann auch darum, dass man wie eine Art die eigene Vision dann nochmal klärt in der Pfarrwahlkommission. Also das glaube ich schon, das könnte helfen.
Ja, sicher. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du das schaffst innerhalb von, ich weiss doch auch nicht, 3 Sitzungen mit Leuten, die, also du musst dir ja irgendwie, ich weiss auch nicht, ich stelle mir das einfach sehr, als einen sehr intensiven Prozess vor.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, wie wir schon nur bei Kirchenpflegsretretten einen Tag lang über einen Aspekt von der Gemeindevision schwätzen, um uns irgendwie zu finden. Also wie willst du dich denn in so einer Pfarrwahlkommission in 2 Sitzungen so finden, dass du dann nachher weißt, was du willst als ganze Gemeinde.
Ja, und dann kannst du auch argumentieren, wenn du Pfarrerin bist in einer Kirchgemeinde, dass du im Grunde genommen etwas vom Besten, was du kannst machen für die Suche von einer Nachfolgerin, ist, dass du eine klar aufgestellte Kirchgemeinde hinterlässt mit einer Kirchenpflege, mit einem Kirchenstand, der eine klare Vision hat.
Mhm. Ja, voll. Genau. Also ich glaube eben auch, es muss wie schon lang über eine längere Zeit passieren und nicht erst im Moment von der Pfarrwahl. Was hast denn du so mitgenommen, Lukas?
Ich habe das sehr spannend gefunden, als Thomas Schufelberg gesagt hat über die Sozialraumanalyse. Und ich habe gemerkt, das ist tatsächlich für mich persönlich, für meine Kirchgemeinde, also würde ich vorschlagen, dass man dort tatsächlich bei uns eine Sozialraumanalyse macht. Und zwar die Idee quasi, dass auch wenn du ein Dorf bist, wo irgendwie klar ist, was ein Dorf ist, und auch wenn ich jetzt schon bald 12 Jahre da bin, dass es dann trotzdem kann lohnen, speziell wenn Leute zuziehen und so weiter, das einfach nochmal zu machen, den Aufwand zu betreiben, nochmal zu schauen, wo, wie ist das eigentlich genau, wo leben wir und was, wenn auch zum Beispiel die Neuzuzüge. Das ist ein sehr spannender Punkt gewesen, den ich in den nächsten Monaten wird einmal vorschlagen mindestens und angehen.
Mhm.
Und das Zweite ist noch das gewesen, was er erzählt hat vom unternehmerischen Handeln in Strukturprozess. Also unter uns gesagt, er hat mich nicht wirklich können überzeugen von diesem Kirchgemeinde-Plus-Konzept. Aber dort drinnen sich, also wenn du in einer Strukturveränderung drinnen bist, dann nicht auf das fokussieren und auf das, was dich vielleicht auch stört in diesem Prozess und auf eine gewisse Bürokratie, sondern in diesen Strukturen, die dir vorgegeben sind, einfach zu überlegen, ja und jetzt, was machen wir? Was ist unsere Vision? Und dann unternehmerisch zu handeln und einfach das zu machen. Das finde ich, hat er sehr stark rausgestrichen und das finde ich sehr gut.
Mhm. Ja, voll. Gut, dann wären wir am Ende dieser Episode. Nochmal kurz der Hinweis. Es gibt Shownotes zu jeder Episode, wo eine kurze Zusammenfassung drin steht und auch noch Links zu verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, das Mal werde ich sicher das Kompetenzstrukturmodell noch verlinken, falls das jemand interessiert. Dort findet ihr noch mehr Infos.
Also, dann ist das jetzt also gewesen. Von der Episode 5 in der Staffel 2 mit Gästen. Das Mal mit dem Thomas Schufelberger von Aufwärts stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.